Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast bei mir, nämlich den Franz Sauerstein. Und er ist Inhaber der Agentur Schwungvoll und Buchautor des Buches Mehr Gewinn mit WooCommerce. Und er hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Fokus System- und Prozesswesen. Was das ist, das klären wir gleich. In seiner Arbeit verbindet er jetzt sein Studium mit tiefer Erfahrung aus den Bereichen der Conversion-Optimierung, auch das Wort klären wir gleich, sowie der Content-Erstellung und suchsystemübergreifenden Werbungen. Und auch das klären wir gleich, was das ist. In seinen Projekten, und das ist das Besondere bei ihm, arbeitet er mit Shops aus der Genussbranche wie Kaffee, Wein, Bier, Schokolade, Öl, also all mit dem, was uns gut schmeckt oder mit dem, was wir richtig gute Dinge herstellen können. Und das Ziel von Franz und der Agentur sind es eben, E-Commerce-Unternehmungen besser, eigenständiger und unabhängiger zu machen. Und ich habe Franz bei einem Online-Marketing-Event kennengelernt und da ist er mir aufgefallen, weil er nämlich ein richtig krasses Wissen hat, ein sehr tiefes Marketingverständnis und er brilliert mit seiner Zahlenaffinität. Und deshalb freue ich mich, dass Franz heute hier ist und dass er auch mal eine neue Perspektive mit in unser Podcast bringt. Danke, Franz, dass du hier bist und herzlich willkommen.
Hi Claudia, vielen Dank für die Einladung und den Honig ums Schleckermäulchen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einer starken Botschaft die richtigen Menschen erreichst und dein Unternehmen nach vorne bringst. Und nun lass uns reinstarten. Du hast es verdient, du hast es verdient. Genau, lass uns mal damit anfangen. In deiner Vorstellung waren ja sehr viele fachliche Begriffe drin. War auch Absicht, denn das gibt uns auch gleich die Möglichkeit, über die fachlichen Dinge zu sprechen. Aber was ist denn der Fokus System- und Prozesswesen im Wirtschaft, nee, doch Wirtschaftsingenieurwesen-Studium? Und was hat das Ganze mit Marketing zu tun?
Das ist so eine Sache, die ich mich auch sehr, sehr lange gefragt habe. Also ich habe einen Bachelor und einen Master in Wirtschaftsingenieurswesen. Zuerst mal, Wirtschaftsingenieur ist auch so eine Sache, die vielleicht viele nicht wissen, was das eigentlich ist. Meine Dozenten haben immer gesagt, naja, das ist halt 60% klassischer Maschinenbauingenieur und 60% BWL. So, dass das nicht unbedingt 100% ergibt, merkt man schon gleich. Das heißt, ein Wirtschaftsingenieur hat immer irgendwelche Schnittstellenaufgaben normalerweise. Also er spricht gleichzeitig die Sprache von den BWLern und halt die Sprache von den Ingenieuren. Dadurch liegt es dann immer recht schnell nahe, dass solche Leute eben Systemingenieure werden. Und ein Systemingenieur ist sozusagen die Person, die ein bestehendes System nimmt. Das kann eine Fabrik sein, das kann eine Organisation sein, das ist normalerweise alles, außer tatsächlich irgendein technischer Gegenstand, also zum Beispiel nicht ein Motor. Guckt sich das an, welche Inputs sind da denn drin, welche Outputs kommen da hinten raus und können wir, indem wir irgendwie die Inputs verändern, die Outputs verändern, oder müssen wir diesen Deckel von dieser Blackbox aufmachen und mal schauen, ob wir da drin irgendwie dann rumwursteln können, um das Ganze zu verändern. An sich ist es sozusagen angewandte Statistik und angewandte Prozessorganisation mit ein bisschen Psychologie, weil in dem Moment, wo Menschen in dem System drin sind, müssen die ja auch irgendwie was tun und das auch gerne tun. Und so kommt man vom BWLer und Maschinenbauingenieur zum Systemingenieur und dann ist auch der Schritt zum Marketing nicht weit. Ich habe, bevor ich angefangen habe zu studieren, meine Agentur gegründet und die nebenbei eben aufgebaut, beziehungsweise eigentlich nebenbei studiert, hauptberuflich die Agentur aufgebaut. Und ja, so kam dann immer mehr dazu, okay, Moment mal, ich kann ja so ein E-Commerce-Unternehmen auch aus dieser Ebene betrachten. Dadurch kommt die Zahlenaffinität zustande und so kam es dann halt dazu, zu sein, wo ich heute bin und zu sagen, oh Gott sei Dank habe ich diese 5 Jahre Studium nicht umsonst gemacht.
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist die Grundlage, um E-Commerce-Unternehmen zu helfen. Aber ich finde die Kombination sehr spannend, einfach weil du ja dann im Studium auch die Theorie verstanden hast von dem Systemischen, von den Prozessen und kannst das so ein bisschen runterbrechen und hast natürlich noch mal ganz anderes Standing bei zum Beispiel Unternehmen, die auch produzieren. Ich glaube, auch da wird dein Wissen helfen.
Ja.
Und dann haben wir das Thema Conversion-Optimierung, Content-Erstellung und systemübergreifende Werbung oder suchsystemübergreifende Werbung. Was ist für dich denn ein suchsystemübergreifende Werbung in deiner Bedeutung?
Also ein Suchsystem ist ja erstmal alles, was ich irgendwie benutze als Mensch, wenn mir irgendwas zustößt oder mir irgendwas auffällt und ich da einen Bedarf entwickle, dieses Problem oder die Herausforderung zu lösen, wo ich nach Antworten suche. Das heißt, das kann eine Suchmaschine sein wie Google oder Bing. Das kann auch eine Facebook-Gruppe sein, wo Leute sich austauschen. Das kann sein, dass ich meinen Nachbarn oder die Bürokollegen frage. Das kann sein, dass ich zu einer Expertin wie der Hausärztin gehe und die halt Dinge fragt. Das sind alles Suchsysteme. Das könnten auch Sachen sein, wie zum Beispiel so ein Podcast. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, mein Problem hat irgendwas mit Social Media Management oder Social Media Marketing zu tun, vielleicht hat die Claudia ganz zufällig eine Folge, die sich genau um dieses Thema dreht, dann wäre das auch ein Suchsystem, weil ich da reingehe, um meine Fragen zu beantworten, um Antworten zu finden. Und suchsystemübergreifende Werbung ist dann einfach nur Gedanke, naja, verschiedene Suchsysteme sind für verschiedene Dinge gut. Während es zum Beispiel mit bezahlter Werbung auf Instagram zum Beispiel super ist, Leute erstmal darauf hinzuweisen, dass sie vielleicht ein Problem haben, von dem sie noch gar nicht wissen, dass es überhaupt ein Problem ist. Ist ein Suchsystem wie Google vielleicht besser, um dann tatsächlich schon Leute abzufangen, die aktiv auf der Suche nach einer Lösung sind. Und wenn ich diese beiden Dinge dann miteinander verbinde und ich erzeuge den Bedarf zum Beispiel über Meta, also Facebook, Instagram, und greife den Bedarf dann ab über Google oder auch über, ja, also bezahlt oder organisch wieder und qualifiziere das vielleicht sogar noch über ein eigenes Suchsystem wie ein Newsletter oder ein WhatsApp-Newsletter, dann habe ich eine suchsystemübergreifende Werbung, die Leute Stück für Stück von Fremden zu Besuchern, zu Leads vielleicht und dann auch zu Kunden und hoffentlich Stammkunden macht.
Wenn ich das jetzt hören würde als jemand, der im Marketing nicht so tief drin ist und sagt, hey, bin jetzt selbstständig oder habe ein Unternehmen und will jetzt ein bisschen Marketing und Social Media machen, wäre mein Gedanke so, boah, ist das kompliziert, das geht doch gar nicht. Oder ist das genau das, wo du Unternehmen unterstützt, da diese suchsystemübergreifende Werbung hinzubekommen und diese Struktur und Strategie aufzubauen?
Du machst da schon einen ganz schönen Unterschied auf. Ist die Person, die Marketing macht, ist das eine einzelne Person oder ist das ein Unternehmen mit einem größeren Team?
Ja, das kann ja beides sein. Ne? Auf der einen Seite kann es jemand sein, der sagt, ich möchte mich generell erstmal darüber informieren, was gibt es so? Und dann kann es natürlich sein, dass ich im Marketingabteilung bin. Wobei, wenn ich in der Marketingabteilung bin und ich bin wo eingestellt, dann sind es natürlich Grundlagen, die ich irgendwo schon mal gehört haben sollte. Also sind wir jetzt eher mal bei dem, der sagt, hey, ich bin jetzt Geschäftsführer, habe jetzt was gegründet, habe mir Leute eingestellt und will jetzt für meinen Tee, für meinen Kaffee, für meine Schokolade Werbung machen und will mich jetzt mal so informieren, was gibt's denn da so generell, wo kann ich mein Geld lassen?
Genau. Also wenn die Leute sich dann im ersten Mal denken, huch, das ist ganz schön kompliziert, ja. Was normalerweise passiert ist, dass man sich ganz viel Wissen angelesen wird und dann wird angefangen, auf ganz vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Dann muss irgendwie Google-Werbung her und dann muss ein Instagram-Account her und vielleicht noch ein TikTok-Account und auf LinkedIn sind auch ganz viele Leute und ach, wir könnten doch auch mal noch Plakatwerbung und Radiowerbung ausprobieren. Da gab es doch letztens so ein schönes Angebot. Das ist so ein typisches Ding, was passiert und manchmal fühle ich mich in meiner Arbeit dann tatsächlich ein bisschen wie so ein Hausmeister, der, wenn er in so ein Unternehmen reinkommt mit der Aufgabe, hilf uns, dass unser Marketing effizienter wird und wir unsere Ziele besser erreichen, ob das finanzieller Ertrag ist oder gesellschaftliche, ökologische Ziele oder persönliche Ziele, ist meine erste Aufgabe ganz oft erstmal so eine Bestandsaufnahme, naja, was macht ihr denn alles? Häufig wissen das die Unternehmen gar nicht selbst, da gibt es gar keinen Überblick darüber. Und dann das zweite, okay, was können wir denn hier eigentlich nicht tun? Mhm. Was bringt gar nichts? Ich habe gestern eine einen Softwareprozess abgeschalten bei einem Kunden, der seit 2 Jahren läuft und immer so Reports eigentlich erzeugt und so Dinge, die man tun könnte, hat aber seit 2 Jahren eben niemand drauf geguckt, weil die Mitarbeiterin, die dafür verantwortlich war, also diese Stelle, die dafür verantwortlich war, existiert halt nicht mehr. Aber dieser Prozess lief halt weiter und der hat halt in den letzten 2 Jahren so ungefähr 6.000 bis 8.000 Euro gekostet, das weiß man auch nicht so ganz genau. Ja, und ich meine, es ist jetzt keine riesigen Summen, aber es ist auch kein Nichtgeld. So, und deswegen, gerade wenn irgendwie Leute zuhören, die gerade anfangen mit Marketing, versucht euch nicht in eine Komplexität zu versteigen, sondern schaut erstmal, was ist mein eines Angebot, das irgendwie in diesem Dreiklang steht aus, das wollen Leute, da habe ich Lust, das zu bewerben. Und da ist der Markt vielleicht auch nicht so übersättigt, dass wir in die mega Austauschbarkeit reingehen und nur ein Gefecht auf Preis führen müssen und einfach nur dieses eine Angebot ganz fokussiert rausfinden, wie kann ich das eigentlich bewerben? Also was passiert eigentlich meinen Kunden, dass sie das schlussendlich wollen? Wie erreiche ich die möglichst früh in dieser Buyer's Journey, also in dieser Reise von mir passiert was zu, ich will was dagegen tun zu, ich suche eine Lösung zu, ich kaufe dein Produkt? Und was brauche ich wirklich und was kann ich mir alles sparen? Also welches Suchsystem, wo muss ich denn sein, was kann ich mir alles sparen? Welches Werbemittel brauche ich, was kann ich mir alles sparen? Und das macht es viel einfacher voranzukommen, als alles zu machen und dann so ein riesiges, überkomplexes Marketing-System zu haben, das, wo man gar nicht mehr weiß, wie optimiere ich das eigentlich?
Ja, jetzt ist es bei dir ja in dem Sinne spannend, dass du ja mit Unternehmen zusammenarbeitest, die in der Genussbranche sind und den WooCommerce-Shop einsetzen. Für mich kam so dieser Gedanke, okay, WooCommerce, Schokolade, das sind jetzt keine sehr teuren Produkte. Für, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe ein Coaching, da zahlt mein Kunde mir 1.500, 2.500, 10.000, 15.000 Euro. Für eine Tafel Schokolade zahle ich 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro, weiß ich jetzt. Ne? Also für meine Tafel Schokolade zahle ich auch mal mehr, auch mal weniger. Aber das sind jetzt keine Produkte, wo ich sage, ich habe eine riesen krasse Marge. Also da kommt es ja schon auch auf kleine Beträge an. Oder ist das so ein Mindset, wo du sagst, nö, das stimmt gar nicht. Die haben schon viel Spielraum.
Also zum einen ist da viel Spielraum dabei. Das Schöne an Genussprodukten, Premiumprodukten, Luxusprodukten, also zwischen Premium und Luxus ist ja auch nochmal ein Unterschied, ist, die haben normalerweise schon einfach mehr Marge als austauschbare Güter. Also während in einem Supermarkt, wenn du da Industrieschokolade kaufst, ist die Marge vom Supermarkt auf die Schokolade irgendwo zwischen 5% und 10%. Also einfach Marge heißt hier Nettoumsatz minus Kosten des Einkaufs, Kosten der Logistik und Retouren, falls es die gibt, überhaupt. Während dann bei Premium-Produkten schaut man schon normalerweise eher auf Margen, die so irgendwo zwischen 30%, 50%, 60% unterwegs sind. Das heißt, hat man dann schon mehr Spielraum. Auch ist es dann so, clevererweise vermarktet man die so, dass die Leute halt nicht nur eine Flasche Wein oder eine Flasche Öl oder eine Tafel Schokolade kaufen, sondern halt gleich einen Warenkorb füllen von 50, 60 Euro. Also entweder für Freunde gleich mitkaufen oder halt das bevorraten. Und dann ist man halt nicht mehr mit einem Euro Marge unterwegs und einem Euro, den man hat, um den Erstkauf zu machen, sondern bei 50 Euro und 50% Marge halt 25 Euro und dann wird das schon alles irgendwie einfacher. Mhm.
Das heißt für euch, was heißt für euch, sondern für dich als Berater beziehungsweise für die Unternehmen, die so Genussmarken machen, da sind die Warenkorbwerte im Shop sehr wichtig, um zu gucken, was bringt uns ein Kunde im Prinzip.
Genau, also zum einen ist es extrem wichtig zu gucken, welchen Deckungsbeitrag mache ich denn eigentlich mit meinem ersten Verkauf und zum anderen aber auch, wie schnell kommt denn der zweite Verkauf und mit welchem Deckungsbeitrag kann ich denn da rechnen? Und dann auch innerhalb von einem Jahr, welchen Deckungsbeitrag erzeugen denn meine Kunden? Vielleicht auch innerhalb von 2 Jahren. Das kommt aufs Geschäft drauf an. Es gibt im Marketing immer noch so einen Fokus auf Umsatz, Umsatz, Umsatz und sehr wenig Gespür dafür, dass verschiedene Angebote, die ich vermarkte, gegebenenfalls total unterschiedliche Deckungsbeiträge haben. Also was nützt es mir, wenn ich zwei Produkte verkaufe, die beide 50 Euro kosten und das eine hat 20% Deckungsbeitrag und das andere 50% Deckungsbeitrag? Ich wäre doch doof, das zu bewerben, das weniger Deckungsbeitrag hat. Außer, wenn das Produkt mit weniger Deckungsbeitrag sehr viel günstiger zu vermarkten ist, als das mit dem höheren Deckungsbeitrag. Und da kommt dann diese Ratio zwischen Lifetime Value, also LTV, Deckungsbeitrag über Zeit, und Kundenakquisekosten, Custom Acquisition Cost, CAC, ins Spiel, inklusive der Dimension der Zeit, also einem Monat, drei Monate, einem Jahr, weil klar, ich kann mir den allerwertvollsten Kunden aller Zeiten anlachen, wenn der aber erst nach 10 Jahren tatsächlich für mich einen Wert abwirft, dann müsste ich 10 Jahre mein Unternehmen vorfinanzieren. Und das sind Dinge, die niemand tun möchte, verständlicherweise. Ja.
Jetzt sind wir gefühlt mitten im Franz-Universum, nämlich das Zahlenbeispiel und das Rechnen. Lass uns nochmal ein Stück zurückgehen, weil jetzt waren wir ja richtig mittendrin schon. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, bevor wir von Deckungsbeiträgen sprechen und davon sprechen, wie der Lifetime Value ist und wie die Wiederkaufsrate und so weiter ist, erstmal zu gucken, wie baue ich mir das denn überhaupt im Unternehmen aus? Also wir sprechen im Marketing ja vom Marketing Funnel. Jemand, der jetzt nicht so tief im Marketing drin ist, kennt den Begriff Funnel gar nicht. Also im Prinzip ist es ja die Kundenreise. Was sagst du, ist für dich oder für Shopsysteme im Allgemeinen dann auch ein guter Marketing-Funnel, also die Reise, die der Kunde dann auch macht, oder die Reise des Verkaufs sozusagen. Was würdest du sagen, wo sollten dann die Unternehmen da Wert drauf legen?
Auf jeden Fall mit Kunden sprechen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie muss man die meisten Unternehmen dazu tragen, mal tatsächlich mit ihren Kunden zu reden und vor allem mit ihren besten Kunden. Also die, die am häufigsten kaufen, die am kürzesten gekauft haben und den höchsten Wert für das Unternehmen gebracht haben. Und die einfach mal fragen, naja, was ist dir denn eigentlich passiert, dass du schlussendlich dann bei uns was gekauft hast? Was war dieses Ereignis, was dir eigentlich passiert ist? Zum Beispiel, ein Freund von mir hat ein Juweliergeschäft eröffnet im März 2020. Das war so ein bisschen ungeschicktes Timing, nämlich 3 Tage nachher kam der erste Lockdown. da hat mir dann halt auch recht schnell noch in so einer Nacht- und Nebelaktion einen Online-Shop gebaut und seine Sachen angefangen online zu verkaufen. Und da war auch die erste große Frage, naja, wenn wir irgendwie versuchen wollen, irgendwas zu gewinnen, tatsächlich online Verlobungsringe, Eheringe, Tennisarmbänder zu verkaufen, müssen wir verstehen, wie das so läuft. Und dann haben wir halt erstmal angefangen, tatsächlich Leute, die an seinem Schaufenster standen, zu interviewen. Wer bist du denn? Warum stehst du hier? Und dann kamen halt so Sachen raus, wie, also ganz überraschende Sachen, zum Beispiel das Ereignis für viele junge Männer zumindest, die einen Verlobungsring kaufen oder suchen, ist nicht, oh ja, ich möchte meiner Freundin einen Antrag machen, ich gehe jetzt meinen Verlobungsring suchen, sondern die Freundin bleibt irgendwo vor dem Schaufenster stehen, zeigt da rein, sagt, ach, guck mal, wie schön, der Ring würde mir gefallen. Und dann kriegen die Leute, je nachdem, wie dick das Fell ist, diese Latte mit dem Zaunfall, also sie winken mit dem Zaunfall sofort mit und denken sich so, ja, wir sind ja echt jetzt seit 5 Jahren zusammen. Möchte ich mit dieser Frau den Rest meines Lebens verbringen? Und so fanden wir heraus, dass eigentlich das Ereignis nicht ist, ich könnte mal einen Antrag machen, sondern meine Freundin macht da jetzt schon mal so Anmerkungen, dass sie jetzt bereit wäre, einen Antrag zu bekommen. Das war in 8 von 10 Fällen der Fall. Das hat mich total überrascht. So, und basierend auf diesem Ereignis ergeben sich ja dann Fragen für den. So, der geht dann an dem Abend heim und fragt sich, gut, wie stelle ich das denn jetzt an? Also irgendwie muss das Ding ja passen, das muss ihr gefallen, okay. Und dann haben wir angefangen, eben Inhalte zu produzieren, die sich erstmal um diese Bedarfe, also diese Fragen, die gestellt werden, kümmern. Also haben kleine Blogbeiträge gemacht, Videos, die gingen auf Instagram raus, waren auch vertextlicht, damit die findbar waren, wurden dann auch tatsächlich lokal in Google Anzeigen einfach platziert. Wie findet man die Ringgröße seiner Freundin raus, ohne dass ihr das auffällt? Da waren da halt so Tipps drin, ja, schick ihre beste Freundin mit ihr los oder frag ihre beste Freundin und so weiter und so fort. Spann die ein oder geh mal in ihr Schmuckkästchen und bring mal was mit und wir messen das aus und so weiter und so fort. Gut, und dann war das sozusagen schon mal geklärt und dann ging es um dieses Thema, was denn, wenn es ihr nicht gefällt, bring einfach mal Sachen mit, die sie schon hat und die sie trägt und hör auch mal ganz genau zu, was sie sagt, wenn sie vor unserem Fenster steht. Also neben dem Juwelier ist ein Eisladen. Geh doch mal auf ein Date mit ihr zu dem Eisladen, danach schlendert ihr nochmal bei uns vorbei und dann merkst du dir einfach mal, worauf sie zeigt und was sie cool findet. Und das merkst du dir und danach sagst du uns das. So, und so kam es halt dazu, dass man die Leute schon irgendwie vorqualifiziert dann in den WhatsApp-Chat auf der Webseite brachte und die Leute halt dann in dem Videocall, in deren Mittagspause normalerweise, beraten konnte, was denen denn gefallen würde. So, und so kam man von dem Ereignis zu dem Bedarf zu, direkt konnte man diese Lösungssuche überspringen, weil die gar nicht mehr sich gefragt haben, ob sie einen der 12 anderen Läden in der Stadt jetzt noch vergleichen. Weil da war schon so viel Vertrauensarbeit miteinander gemacht. Das konnte direkt übersprungen werden, ging direkt in die Angebotsphase, wurde der Ring eben verkauft, ohne dass die Leute jemals in diesem Laden drin waren. Und das hat aber nur funktioniert, weil man mit den Leuten gesprochen hat. Hätte man Google Shopping Anzeigen gemacht oder Facebook Meta Ads, dann wäre man einer von vielen gewesen, der eben für irgendwelche Verlobungsringe präsentiert, aber das hätte diese Hauptprobleme von den Leuten, was gefällt ihr und welche Ringgröße eigentlich, gar nicht angesprochen. Da wäre man in so einem See der Austauschbarkeit untergegangen und das, ja, wäre einfach scheiße gewesen. Ja, und deswegen mit Kunden sprechen, um daraus die Suchsysteme und Werbemittel ableiten zu können.
Genau, das heißt, die erste Aufgabe, die heute aus dem Podcast rausgenommen wird, geh mal auf deine Kunden zu, ruf die mal an und frag mal, wie seid ihr überhaupt bei uns gelandet? Wie hat das bei euch damals angefangen? Und was waren so die ersten Gedanken, um eigentlich herauszufinden, was für Herausforderungen haben meine Kunden? Und was sind so erste Überlegungen? Und bevor wir mit dem Zahlenthema weitermachen, ist jetzt so ein spannender Punkt, wo ich mich frage, was können denn Berater und Dienstleister von Shops auch lernen? Jetzt hast du ja das schöne Beispiel gerade schon gebracht.
Genau, also auch Berater und Dienstleister, die würde ich immer sehr ans Herz legen, mal mit Kunden zu sprechen und auch sich mal zu überlegen, die meisten vermarkten ja verschiedene Angebote und sich auch mal zu überlegen, wer meiner Bedarfsgruppe ist denn eigentlich für mich wie interessant? Also Bedarfsgruppe heißt einfach, wenn eine Agentur zwei verschiedene Angebote hat, nämlich Google Ads und zum Beispiel Facebook Ads, dann sind das schon mal zwei verschiedene Bedarfsgruppen, weil der Bedarf, der dahinter steht, ist, ich brauche jemanden, der meine Facebook-Ads macht oder ich brauche jemanden, der meine Google-Ads macht oder gibt vielleicht auch noch einen dritten Bedarf, ich brauche jemanden, der Werbung für uns schaltet. Und da dann mal zu schauen, naja, wie teuer ist es denn, diese verschiedenen Bedarfsgruppen anzusprechen? Also wie leicht fällt es mir, da einen Lead zu erzeugen und den Lead dann auch zu konvertieren? Und was bringt mir das eigentlich? Also es kann ja auch sein, dass die Google Ads und die Facebook Ads Leute den gleichen monatlichen Betrag zahlen, genauso wie die ich brauche einfach nur Werbung Leute. Aber es könnte sein, dass die ich brauche Werbung Leute viel, viel, viel mehr Aufwand erzeugen, weil die nicht so viel Wissen haben oder mehr Händchen halten brauchen, als zum Beispiel die Facebook oder Google Ads Leute. Oder es könnte sein, dass die Facebook Ads Leute weniger wertvoll für das Unternehmen sind, weil man da viel mehr Input reinstecken muss, um die tatsächlich zu bedienen, weil man zum Beispiel mehr Grafiken erstellen muss, also weil da dann vielleicht halt drei Leute an so einem Projekt sitzen, statt eine Person. Und das machen ganz viele Agenturen nicht, sondern die und auch Berater und Selbstständige, sondern die machen so irgendwie so alles. Dadurch können die auch keine Prozesse so richtig aufbauen, können auch keinen Vermarktungsprozess aufbauen und ja, hängen in so einem Hamsterrad fest von, naja, ich nehme jeden, der bei mir sagt, er möchte mir Geld geben, auch wenn das vielleicht gar nicht so netter Umsatz nicht gleich netter Umsatz ist. Und das, glaube ich, kann man ganz gut von Shops mitnehmen und gerade für Agenturen und Selbstständige ist das eigentlich super einfach, weil ich hoffe, jeder, auch eine Ein-Personen-Agentur benutzt irgendeine Art von CRM, Customer Relationship Management System, sei es HubSpot oder Pipedrive oder schieß mich tot, und hält darin einfach nach, wie haben die Leute mich gefunden, wie viel Nettoumsatz habe ich mit denen gemacht und wie viel Deckungsbeitrag habe ich eigentlich mit denen gemacht. Also einfach nur Umsatz minus, normal sind es dann irgendwelche Freelancer oder Mitarbeiter, die halt bei einem rumspringen. Und gegebenenfalls auch noch, wie viel Deckungsbeitrag nach Abzug meiner Zeit, die ich da rein investieren musste. Und wenn man dann noch ein Level weiter ist, könnte man auch noch eine Metrik dazu machen, wie viel Spaß macht es denn, mit diesen Kunden zu arbeiten und wie gut passen die Kunden zu meiner zukünftigen Ausrichtung. Und wenn man sich das dann alle 3 Monate mal anschaut oder auch alles halbes Jahr und guckt, okay, wen habe ich denn hier in meinen Kunden? Wer sind sozusagen die schlechtesten 20%? Die könnte ich ja mal nett sagen, dass wir die Zusammenarbeit jetzt aufhören. Und wer sind die irgendwie die besten 20%? Wie kriege ich mehr von denen? Wie kann ich denen irgendwie noch mehr helfen? Dann kann man da, glaube ich, ein gutes Stück weiter vorankommen.
Das heißt, auf der einen Seite mal ausrechnen, welcher Kunde bringt mir eigentlich welches Geld? Und lege ich den Fokus dann nur noch auf den einen Kunden. Jetzt, oder diese eine Bedarfsgruppe. Jetzt genau. Habe ich schon welche im Ohr, die sagen, ja, aber ist es nicht so, dass man sich auch ein bisschen ein zweites Standbein oder ein bisschen breiter auf den, was, wenn das eine, die Bedarfsgruppe jetzt gut funktioniert, aber in einem halben Jahr oder einem Jahr irgendwie nicht mehr funktioniert, dann hätten wir ja noch eine Ausgleichsbedarfsgruppe im Moment, mit der wir dann weiterarbeiten können. Was sagst du solchen Kunden?
Im Idealfall ist so eine Unternehmung ja sowieso ständig im Wandel. Muss sie ja auch, weil die Kunden ändern sich, das Marktumfeld verändert sich, die Technologie verändert sich. Das heißt, es wäre ja, also klar ist es schlau, wenn man verschiedene Bedarfsgruppen hat, falls eine komplett wegbricht. Aber noch schlauer wäre es ja, wenn man ständig eigentlich sucht, ob man nicht eine bessere Bedarfsgruppe findet. Also das kann man natürlich auf allen Ebenen durchspielen. Das kann man auf der Ebene von dem Ereignis eigentlich durchspielen. Also viele, die irgendwie Karl Kratz kennen, Claudia. Und das war der Workshop, bei dem Claudia und ich uns kennengelernt haben. lohnt sich auch auf LinkedIn zu folgen, dem Karl Kratz. Absolut. Ja. Die hören jetzt schon diese Systematik und den Glossar raus.
Genau.
Gibt es irgendwelche Ereignisse? Ja. Gibt es irgendwelche Ereignisse, die vielleicht profitabler sind für mein Unternehmen? Gibt es irgendwelche Bedarfsgruppen, die vielleicht profitabler sind? Gibt es irgendwelche Werbemittel, mit denen wir besser diese Leute ansprechen können? Gibt es irgendwelche Suchsysteme, mit denen wir besser fahren würden? Gibt es irgendwelche Inhalte, mit denen wir die Leute besser zu unserem Angebot bringen könnten? Und könnten wir auch unser Angebot selbst und die Folgeprozesse dahinter vielleicht testen und schauen, ob wir da was Besseres finden. Weil ich habe in dem Moment keine Angst, dass mir mal eine Bedarfsgruppe wegbricht, wenn ich eben eine Kontrollvariante habe, eine neue Variante gerade ausprobiere. Selbst wenn mir dann die Kontrollvariante oder die neue Variante wegbricht, habe ich ja trotzdem noch die Erfahrungen von den Sachen, die ich vorher hatte und kann darauf wieder zurückfallen. Oder Ich bin sowieso gerade schon sozusagen auf dem Schritt nach vorne, und die Kontrollvariante bricht mir weg, dann habe ich ja sowieso kein Problem. Dann wird halt die neue Variante meine Kontrollvariante und ich suche halt nach vorne weiter.
Aber das heißt, man halt übertragen nicht auf, stehen. Nehmen wir das mal runter, brechen wir das mal runter auf Coaches, Berater, Dienstleister oder ich habe jetzt eine Dienstleistung und gehen wir mal weg von dem Berater-Ding. Sagen wir mal, ich bin jetzt Physiotherapeutin. Machen wir das mal ganz, großartig, ganz einfach. Ja. Dann biete ich bisher Entspannungsmassagen am Abend an. Dann wäre so eine Bedarfsgruppe, ey, du bist heute auf Arbeit gewesen, es war viel Stress und du willst am Abend einfach nochmal schnell eine Massage haben, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann kannst du bei uns nochmal in 21 Uhr, 22 Uhr in den Salon kommen und dann bekommst du von uns nochmal so eine schöne Entspannungsmassage. So, also Massagen, das war eine Bedarfsgruppe, die ihr gerade was erzählt hat. So, und dann biete ich quasi diese Entspannungsabendmassagen an und das ist sozusagen mein erstes Ereignis, was gut läuft, was ich dann auch als meine Kontrollgruppe nehme. Und dann biete
irgendwie. Fassen wir mal kurz zusammen. Die Massagen sind dein Angebot, gell?
Genau.
Sorry. Also die Massagen sind dein Angebot am Abend. Okay, gut. Und an wen bieten wir die an?
mit Mitarbeiter, also Führungskräfte, Angestellte, die viel sitzen, die einen Job haben, die vielleicht auch Stress am Abend, Stress und am Tag haben und am Tag wenig Zeit und die dann abends sagen, oh, jetzt nochmal eine kurze Massage, bisschen Rücken lockern, ein bisschen den Stress vom Tag ablassen und dann ab in den Feierabend. So, das wäre quasi die Bedarfsgruppe. Ja. Sozusagen auch mit ein bisschen ein Stück weit schon dem Ereignis, das ich jetzt ja auch schon so ein bisschen formuliert habe oder den Bedarf, der die Gruppe hat dann.
Genau, und wir schalten zum Beispiel Werbung auf LinkedIn zwischen 9 und 17 Uhr und sagen, na, Rückenschmerzen, wie wäre es noch mit einer Massage auf dem Weg zum Feierabend? Unsere Praxis ist direkt an der Bundesstraße, schieß mich tot, oder Hauptstraße 12. Jetzt buchen, wir haben noch Termine frei für heute.
Genau.
Und das ist irgendwie mit unserem Terminbuchungstool gekoppelt und deswegen geht diese Werbung nur an, wenn wir an dem Abend eben noch einen Slot frei haben.
Genau.
Okay.
So. Das heißt, das ist ja quasi dann unsere Bedarfsgruppe mit unserem Angebot und das wäre ja dann unsere Kontrollgruppe.
Genau.
Und wenn ich jetzt gucken will, finde ich eine bessere Bedarfsgruppe, gehe ich dann auf eine andere Zielgruppe oder kopple ich dann die Zielgruppe mit dem Angebot? Also sage ich dann beispielsweise stehst morgens später auf, gehst gerne dann auf die Arbeit, arbeitest lang und willst dann abends heim und da willst aber morgen nochmal irgendwie so ein bisschen frisch, vielleicht dich im Bett verrenkt und willst da nochmal eine Massage. Also koppel ich dann immer eine neue Bedarfsgruppe mit einem neuen Angebot oder gehe ich dann, lass das Angebot der Abendmassagen und gehe in eine neue Bedarfsgruppe und sage, du bist Mutter, du hast den ganzen Tag was gearbeitet, deine Kinder und so weiter und sagst dann, jetzt ist mein Partner zu daheim und jetzt habe ich Zeit für mich und deswegen gehe ich zur Abendmassage.
Zweiteres. Also ich würde versuchen, immer nur eine Variable zu testen, wenn ich solche Sachen teste. Also eine Variable wäre dann einfach eben nur die Bedarfsgruppe und nicht Bedarfsgruppe und Angebot.
Weil du dann nicht weißt, woran es lag.
Genau. Und die Bedarfsgruppe ergibt sich ja aus dem Bedarf. Eine Bedarfsgruppe kann mehrere Bedarfe zusammenfassen und der Bedarf ergibt sich aus dem Ereignis. Und das Ereignis ist halt, ich bin Mutter, ich schleppe den ganzen Tag meine 1,5-Jährige, die 12 Kilo schwer ist, auf der Hüfte durch die Gegend, weil die gerade zahnt und abends habe ich dann halt Rückenschmerzen, sitze um 18 Uhr, wenn der Partner endlich da ist, auf der Couch, habe endlich mal 5 Minuten für mich, der kümmert sich um Kind und Abendessen und jetzt habe ich halt meine 5 Minuten und scroll durch, keine Ahnung, Instagram oder Tinder, je nachdem, wie gut der Partner halt so ist und sehe dann da eine Anzeige für gönn dir doch mal was, Abendmassage, ganz in deiner Nähe, noch Termine frei. Und sag zu meinem Partner, kannst du heute Abend hier bleiben? Ich möchte da später hin. Genau, und genauso wie du es vorschlägst, würde ich das dann machen. Und dann stellen wir halt diese beiden Bedarfsgruppen gegeneinander und gucken, was hat es mich denn jetzt gekostet, dass diese Terminvereinbarung stattgefunden hat? Gibt es sozusagen ein paar große Faktoren. Das eine ist, wie umkämpft ist denn eigentlich dieser Anzeigenplatz in dem Suchsystem, den ich in diesem Moment benutze. Tinder könnte ein bisschen günstiger sein als Instagram und LinkedIn, das müsste man mal gucken. Gerade vor allem in der Altersgruppe, die dann halt schon Kinder hat. Wie zynisch eigentlich. Und das andere natürlich, wie resonant ist das Angebot? Also jemand, der halt irgendwie den ganzen Tag arbeitet, könnte sein, dass die halt viel eher konvertieren als jemand, der dann halt sagt, oh nee, ich will jetzt eigentlich nur noch meine Schlafanzughosen anziehen, ein Buch und mich in die Badewanne flacken und tschüss, jetzt nochmal rausgehen. Oh nee, auf gar keinen Fall. Könnte auch sein. Und auf der anderen Seite würde ich dann halt gucken, cool, wie schnell kriege ich denn diese Person, die jetzt bei mir auf der Massageliege liegt, dazu, nächste Woche oder übernächste Woche wiederzukommen? Kriege ich die dazu, direkt noch einen neuen Termin zu vereinbaren oder muss ich der irgendwie hinterherlaufen? Und da wären wir dann schon beim Deckungsbeitrag pro Kunde wieder. Und es könnte halt sein, dass unsere Physiotherapeutin jetzt rausfindet, dass die Mütter eigentlich die viel coolere Zielgruppe sind. Und dann kann sie zum Beispiel anfangen, ihre Werbemittel da richtig drauf einzuschießen und dann sind es halt Mütterentspannungsmassagen, die halt, keine Ahnung, noch speziell sind und halt auch noch auf dem ISG gehen, weil Sachen rumschleppen und irgendwie auf dem Boden rumkriechen und rumspielern und solche Sachen.
Ja. Und im Shop macht man das dann quasi auch so, dass man verschiedene Produkte hat, guckt, welche Produkte funktionieren am besten, wo ist der Wiederkaufwert gut, was resoniert gut und überlegt halt mit den Bedarfsgruppen, für wen bietet man das Produkt dann im Prinzip an, um die in den Shop zu holen, ne?
Genau, also kann man sich ja zum Beispiel an einem guten Craft Beer überlegen, also könnte ja auch da wieder verschiedene Ereignisse geben. Ich möchte jemanden etwas schenken, der alles hat. Ich möchte einem Bierliebhaber etwas schenken. Oder ich möchte für mich was, ich trinke jetzt seit 10 Jahren Bier, komme jetzt aber doch so ein bisschen auf den Craftbeer-Geschmack. Ich würde mir da auch gerne mal was Gutes tun, was Neues ausprobieren. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ereignisse, worüber man einsteigen kann. Sei es schenken, sei es was Neues ausprobieren oder sich etwas Gutes tun. Und das machen ganz viele Unternehmen nicht, sondern überlegen halt nur auf diese Ebene, ich habe ein Angebot, welche verschiedenen Wertversprechen kann ich denn, also vielleicht, oft sind es auch nur, welche verschiedenen Fakten kann ich denn darüber den Leuten erzählen, wenn sie gut sind, vielleicht sogar noch Vorteile, aber ganz selten wird es halt tatsächlich auf die Bedarfsgruppe bezogen und was die davon haben, also welchen Wert die davon haben, den, genau. Das Wertversprechen.
Als Copywriter, ne, so diese Rolle der Copywriterin in mir, die sagt dann so, ja gut, wir brauchen ja die Bedarfsgruppen, um richtig gute Texte zu schreiben, aber wir erleben es heutzutage halt immer noch und sehr viel, dass Unternehmen immer noch sagen, ich habe ein tolles Produkt mit tollen technischen Daten, aber was der Nutzen ist oder abgestimmte Nutzen auf die Bedarfsgruppe oder Zielgruppe, das ist eben häufig nicht der Fall. Und da ist natürlich für viele, gerade Genussmarken, aber auch Beraterdienstleistungen, glaube ich, eine sehr hohe und große Stellschraube, einfach zu verstehen, wie wichtig das ist, seine Zielgruppe, Bedarfsgruppe, wie man sie jetzt auch nennen möchte, zu kennen und da wirklich mal reinzugehen und zu gucken, was können wir testen, wie können wir sie ansprechen, welche Sprache resoniert überhaupt und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Drehpunkte, das merke ich ja auch im Ad-Bereich. Und dann entscheidet natürlich ja auch, wirst du wahrscheinlich auch kennen, je mehr das resoniert, je mehr das besser abgestimmt ist, desto günstiger wird natürlich auch die Werbung. Also wenn wir dann davon reden, Kosten zu senken oder Kampagnen performanter zu machen, dann ist natürlich gerade so Text, Bildsprache und die Kenntnisse der Zielgruppe unheimlich wichtig und meiner Erachtens eine Riesenstellschraube. Wie siehst du das?
Ist so. Oft hat es sogar noch Auswirkungen auf anderen Ebenen. Zum Beispiel gemeinsamer Freund von uns, beziehungsweise die Messner-Brüder von Mazing, die machen ja AR-Modelle für E-Commerce-Shops. Die haben zum Beispiel auch unterschiedliche Bedarfsgruppen, die man unterschiedlich ansprechen kann. Und klar, die eine Bedarfsgruppe sind irgendwie die Leute, die für das Marketing verantwortlich sind in Online-Shops. Und die freuen sich darüber, dass die Konversionsraten von Produktseiten steigen. Und die andere Bedarfsgruppe könnte aber auch einfach zum Beispiel die CFOs oder Chief Officer of Revenue sein, die sich darum kümmern wollen, dass die Retourenquote sinkt. Und das sind zwei komplett andere, das Angebot ist dasselbe, aber zwei komplett andere Arten, dieses Angebot zu verpacken sozusagen. Und ja, oft, also ich verstehe es irgendwo schon, dass es halt Unkenntnis ist, diese Möglichkeiten gibt, Leute zu überzeugen, indem man sie sich überzeugen lässt, aber wenn man weiß, dass das eine Möglichkeit ist, wundere ich mich oft, dass es nicht getan wird.
Ja, das stimmt. Gleichzeitig, ich habe jetzt schon wieder zwei Kunden bei mir im Ohr, die sagen, Claudia, ich verstehe das ja mit den Bedarfsgruppen und das hört sich ja auch alles gut an, aber wie setze ich das denn in die Außenkommunikation um? Jetzt sind beide Bedarfsgruppen in Instagram, aber ne, ich habe jetzt einen Instagram-Account, ich kann jetzt irgendwie ressourcentechnisch auch nicht 3-4 Instagram-Accounts machen. Wie gehe ich denn damit um? Soll ich beide Bedarfsgruppen über einen Instagram-Account abholen? Oder wie mache ich das? Was ist da deine Empfehlung oder wie gehst du damit um?
Das ist erstmal eine sehr geile Frage. Ich würde sozusagen aus der zeitlichen Perspektive damit umgehen. Ich teste ja unterschiedliche Bedarfsgruppen, testet man am besten eigentlich mit bezahlten Werbemitteln. Weil da kann man 500.000 Euro reinwerfen und hat danach an sich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, wo man sich auch recht genau drauf verlassen kann, ob das jetzt irgendwie besser ist oder schlechter. Meine Hauptbedarfsgruppe, also meine Kontrollvariante, die würde ich jetzt zum Beispiel in meinen organischen Kanälen hauptsächlich bedienen. Wenn ich dann aber rausfinde, dass eine neue Bedarfsgruppe vielleicht bezahlt funktioniert, dann würde ich schauen, ob ich die auch organisch zu fassen kriege. Manchmal ist es ja auch so, dass diese Bedarfsgruppen sich untereinander, also dass sie überhaupt gar kein Problem haben, dass von derselben Seite in ihrem organischen Feed halt zwei Ansprachen da sind. Also ich meine, wenn es mich nicht interessiert, dann wische ich sie einfach drüber. Klar könnte man jetzt auch wieder argumentieren, ja, ist das irgendwie Müll sozusagen? Verschwendet man damit Ressourcen, Lebenszeit? Ich glaube, es ist das kleinere Übel gegenüber gar nicht zu testen. Und dann kann es ja auch sein, dass ich vielleicht zwei verschiedene Bedarfsgruppen habe in meinem Unternehmen, aber die überhaupt in den Suchsystemen überhaupt gar keine Schnittmenge haben. Also gehen wir mal zu unserer Physiotherapeutin zurück. Vielleicht ist die halt mit Tinder-Werbung und Instagram-Werbung unterwegs für die Eltern und für die Leute, die halt im Büro sitzen und so tun, als würden sie arbeiten und auf LinkedIn rumhängen, auf LinkedIn. Dann berühren sich diese Bedarfsgruppen ja gar nicht und kollidieren gar nicht.
Also das ist, dann wären es ganz klar zwei klassische, ne, dann bedienst du die eine Bedarfsgruppe in LinkedIn und die andere Bedarfsgruppe in Instagram, womit sich die Frage natürlich lösen würde, kann ich in allen Instagram, also in allen Social Media Kanälen dieselben Inhalte posten? In dem Fall wäre eine ganz klare Antwort nein. Wenn ich jetzt sage, ne, ich möchte auf beiden Systemen die gleiche Gruppe ansprechen, dann wegen mir. Wenn ich jetzt sage, und das finde ich nochmal ganz spannend, dieser Punkt, ich will jetzt die Bedarfsgruppe wechseln, weil ich festgestellt habe, ich habe eine Kontrollgruppe, ich mache einen Test, Test funktioniert, Testgruppe wird zur Kontrollgruppe, dann switche ich im Prinzip auch den Inhalt auf meinen Social-Media-Kanälen und versuche dann einfach, neue Leute anzusprechen und die anderen werden mich irgendwann deabonnieren und neue dazukommen. Aber es wäre ja sowieso ein Gewinn, weil die Bedarfsgruppe ist ja getestet und es kam raus, dass sie besser resoniert. So. Und damit optimiere ich im Prinzip meinen Instagram-Kanal, sodass sie auch, ich sage ja immer so schön, Geschäftserfolg hin optimiert wird und nicht, es ist ein Hobby, was mich Geld kostet. Ja. Genau.
Das ist ja auch so eine Sache, dass so Sachen, die nicht direkt messbar sind, also organisches Social Media oder Werbung in Podcasts oder Plakatwerbung oder alles, wo halt irgendwo ein Medienbruch dazwischen ist, der dir an sich die technische Attribution killt, oft so unter den Teppich geschoben wird als das funktioniert nicht oder das bringt uns nichts. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja absoluter Quatsch. Gerade wenn man in diesen die Leute erstmal auf Probleme aufmerksam machen will oder also auf Probleme aufmerksam machen will und Bedarf wecken, gerade bei diesen Sachen funktioniert ja oft die Attribution nicht. Und deswegen finde ich das immer total schade, wenn dann irgendwie Unternehmen sagen, ja, organisches Social Media, das machen wir so nebenbei oder das macht der Neffe des Schwiegervaters, der Projektleitung vom keine Ahnung, als wenn das dann halt so irgendwie so line-mäßig neben, oder meine Tochter, ja genau, Instagram macht meine Tochter so.
Genau.
Okay, Ansage, gut, wenn man da eigentlich total viel machen könnte. Ja. Also Pinterest ist so ein klassisches Beispiel, wird immer mega unterschätzt, weil da halt über Pinterest passieren keine Käufe im E-Commerce, beziehungsweise kaum. Aber muss es ja auch gar nicht, weil das ja eigentlich erstmal darum geht, den Leuten irgendwie eine Idee in den Kopf zu pflanzen, dass du vielleicht ein Problem hast oder eine Situation, aber dass es dafür auch Lösungen gibt.
Jetzt kommt die klassische Frage und wir gehen aber nicht mehr zu tief rein, aber das war jetzt so eine klassische Frage, die halt instant kommen würde. Wie messen wir denn das? Woher wissen wir denn, dass Pinterest dann funktioniert? Woher wissen wir denn, welche Suchsysteme wir abschalten?
Kanalübergreifend. Eigentlich, es gibt zwei verschiedene Varianten. Die einfache Variante, die praktikabel ist für 90% der Unternehmen bis zu den allergrößten, ist, man misst kanalübergreifend und zwar eigentlich einfach Marketing-Effizienzrate. Heißt, man macht ein Gedankenexperiment, was würde denn passieren, wenn wir alle nicht attributierbaren oder nicht messbaren Channels abschalten würden? Also alles organische Social Media, Plakatwerbung, Podcasts, TV, YouTube-Werbung, schieß mich tot. Das würde eine Zeit lang alles so weiterlaufen wie halt normal, aber das ist wie so ein Schwamm sozusagen, den man Stück für Stück mehr auspresst. So, und irgendwann ist er halt leer. Und dann hilft es auch nicht mehr, mehr Geld in Google Ads und so weiter reinzupacken oder halt Performance-Marketing oder Direct-Response-Ads. Da passiert einfach nichts mehr. Das wird immer teurer, weil die Bedarfsgruppe, die man sozusagen angesprochen hat, die ist halt dann irgendwann leer. Das heißt, Marketing-Effizienzratio ist ganz einfach Nettoumsatz durch Komplettkosten, die man ins Marketing reinsteckt. Das ist die einfache Variante, das zu messen. Unterstützend würde ich dann auch noch, also nach der Conversion, zum Beispiel nach dem Kauf, einfach meine Leute fragen, naja, wie habt ihr denn von uns gehört? Diese Daten haben ein Problem, und zwar das menschliche Gedächtnis und die menschliche Aufmerksamkeit. Zum einen werden wir oft erstmal sehr lange beeinflusst von Sachen, bevor wir überhaupt merken, dass wir von denen beeinflusst werden. Also ich könnte 10-mal auf Instagram Werbung für irgendwas gesehen haben, bis ich sie dann halt auf Facebook oder auf YouTube einmal sehe und tatsächlich bemerke. Ja, so, wenn ich man dann gefragt so. Wird, genau, wenn man dann gefragt wird, naja, wie hast du über uns gehört, dann sage ich, hör YouTube statt Instagram. Dann wäre es ein Fehlschluss zu sagen, Influencer-Marketing auf Instagram funktioniert nicht. Und zum anderen ist halt das Thema, wie unser Gedächtnis funktioniert. Das ist halt nicht wie eine Festplatte, wo man in die Vergangenheit guckt, naja, was wurde da reingeschrieben, sondern unser Hirn tut ja jedes Mal, wenn wir versuchen, uns was zu erinnern, diese Vergangenheit neu konstruieren.
Ja.
Gibt es ganz viele Studien dazu, dass das enorm unbelastbar ist, zwischen 30% und 60% Fehler. Quotient. Und ja. Damit ist es eigentlich nicht belastbar. Du kannst damit aber so qualitative Messungen vornehmen. Okay, immer wieder sagt jemand, dass die über Instagram oder über den Influencer oder über den Podcast gekommen sind. Das scheint irgendwie etwas zu bringen. Und mit dem Wissen kann man dann arbeiten. So, und die andere hochwissenschaftliche Methode, die aber sehr aufwendig ist, wo man tatsächlich auch Wissenschaftler braucht, also Verhaltensforscher und Leute, die das auswerten, also Data Scientists, ist, wenn man ein Tool nimmt wie den Gorilla Experiment Builder und sagt, okay, ich rekrutiere mir jetzt eine Zielgruppe über einen Service wie Prolific und ich schaue jetzt einfach mal, ob meine markenbildende Werbung irgendeinen Einfluss auf deren Verhalten hat. Und das ist dann tatsächlich eine wissenschaftliche Studie mit 1000 Teilnehmern, wo man dann guckt, okay, wenn man unser Firmenschild, das halt auf der in den teuren Einkaufsstraßen hängt, gelb oder rosa macht, was hat eher eine Wirkung, dass die Leute uns zu uns kommen, weil es ihnen auffällt? Und das ist halt ein Aufwand, der kann sich lohnen für Unternehmen, der wird sich aber niemals lohnen für eine Einzelperson oder.
Ich wollte gerade sagen, das sind dann größere Konzerne, die sich sowas leisten können, aber so klassische Durchschnittsunternehmen, die sind da weit weg von solchen großen Untersuchungen und da muss dann das Einfache reichen.
Genau.
So, oder darf das Einfache auch reichen. Man muss es ja nicht zu kompliziert machen. Krasse Inputs und ich könnte mit dir über diese Themen noch stundenlang weiterreden, weil ich habe ja gesagt, du bist irgendwie, ne, du weißt halt, wovon du sprichst, du bist ein krasses Brain, du bist ein krasser Experte in deinem Bereich und da gibt es so spannende Themen, worüber wir uns austauschen können. Vielleicht ergibt sich ja nochmal, dass du zusätzlich nochmal kommst, wenn wir ein konkretes Thema haben, worüber wir sprechen können. Was mich am Ende aber nochmal interessiert, jetzt bist du selber Experte, das heißt, auch du hast ja Marketing für dich. Und setzt du denn für dich auch Social Media ein, um dein Unternehmen nach vorne zu bringen?
Ja, auf zwei Arten. Also der Grund, warum Unternehmen zu mir kommen, ist, dass normalerweise die sind entweder unzufrieden mit ihrem mit ihren Erträgen und der Zielerreichung, also finanziell, persönlich, gesellschaftlich, ökologisch, oder die sind auf irgendeine Art und Weise unzufrieden mit dem ihr Marketing, also dass die tatsächlich sagen, oh, das passt irgendwie nicht so richtig zu uns. Also sie wollen entweder eine Optimierung oder eine Veränderung. Kommt meistens entweder aus einer Angst heraus, ich übersehe etwas, oder aus einer Sehnsucht, ich möchte eigentlich, dass es besser ist oder mehr auf irgendeine Art und Weise ist. Und deswegen ist Social Media total wichtig, also eigentlich nur LinkedIn, von Twitter gehe ich gerade mehr und mehr weg, weil da kommt eigentlich kein Neugeschäft rein, das ist irgendwie nur Hobby. Gerade LinkedIn ist da wichtig, dass man einfach immer wieder so Impulse reinwirft, wie kann man denn noch über diese Themen nachdenken. Also sei es eben entweder beim Kommentieren, um bei Leuten, von denen ich möchte, dass sie irgendwann mal meine Kunden werden, also da einfach hilfreich sein, die Amy Heu nennt das E-Bombing. Gibt es bestimmt auch ganz tolle deutsche Begriffe dafür, oder Social Commenting oder wie auch immer. Oder eben, dass man eigene Beiträge postet, die halt irgendwas bringen, oder dass man eben bei Leuten, bei denen man weiß, dass da meine idealen Kunden mitlesen, dort die Kommentare reinsetzt, um sich dort sozusagen sichtbar macht. Also dieses organische Thema ist A, super wichtig. Sich da auch zu überlegen, naja, wen spreche ich denn eigentlich an, mit welchem Angebot und auf welchen Ebenen? Was haben die denn für Interessen, was haben die denn für Sehnsüchte? Wie kann ich damit spielen? Und dann aber zum anderen halt auch einfach das Thema bezahlte Werbung. Inhalte ausspielen, die Leute dann halt schlussendlich zu meinen Kunden machen oder halt auch qualifizieren. Entweder im Operativen oder halt im Experimentellen rausfindend, wie muss ich diese Sachen positionieren, damit die tatsächlich bei den Leuten eine starke Fantasie auslösen und sagen, ah ja, okay, dieses Problem, das ich habe, das ist nicht unlösbar und das ist auch nicht das erste Mal, dass jemand das löst, und es ist auch nicht das erste Mal, dass er das löst. Und ja, also als Berater, Selbstständiger, Dienstleister, Coach kann man sicherlich ohne Social Media, aber das sollte man sehr, sehr, sehr bewusst tun dann. Also man sollte es sozusagen nicht pro forma machen, so, ja, das mache ich nicht. Sondern tatsächlich mit Kunden sprechen.
Genau. Ja, krass. Wenn jetzt jemand sagt, boah, über den Franz muss ich mehr erfahren, ich möchte wissen, was macht er konkret, wie arbeitet er, was hat er so Spannendes zu sagen, wo kann ich von dir mehr erfahren und wie kann ich vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten?
Also erste Anlaufstelle ist sicherlich LinkedIn. Liest mal meine Beiträge rein, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich total, immer mit den Leuten zu sprechen. Da findet ihr auch am schnellsten raus, ob ihr vielleicht denkt, oh Gott, mit dem will ich vielleicht doch nichts zu tun haben. Dann natürlich meine Webseite franzsauerstein.de, Franz wie der Kaiser, Sauerstein wie der lustige Fels. Es gibt auch nur zwei Sauersteins im deutschen Internet. Der eine macht Ventilatoren, der andere bin ich. Recht schnell den Unterschied festzustellen, wenn man auf der Website unterwegs ist. Gibt auch ein Kontaktformular, da schreibt einfach eure E-Mail-Adresse rein, dann schicke ich euch Terminvorschläge für ein Erstgespräch, dass wir uns halt einfach mal zusammensetzen und gucken, was könnten wir denn zusammen tun oder vielleicht auch nicht. Häufig auch kenne ich einfach jemanden, der vielleicht besser zu euch passt. Ja, so kann man ganz entspannt mal schauen, wie man euch voranbringen kann. Oder nach links oder nach rechts.
Ja, die Links packe ich auch drunter, auch von deinem Buch, was du geschrieben hast. Den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes. Das heißt, dann könnt ihr, oder kannst du dann einfach unter dem Link klicken und sagen, ich komme direkt zum LinkedIn oder zur Webseite oder zum Buch. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit Franz auszutauschen, die Inhalte zu sehen, weil es jedes Mal eine Bereicherung ist, die Inhalte zu lesen. Und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil du eben immer so schöne Perspektiven hast und so ein deepes Wissen auch. Und na klar, wir sind ja auch beide beim Karl Kratz und verstehen auch die Sprache und haben so ein bisschen dieselbe Arbeitsweise. Aber auch alleine dadurch ist es natürlich schon spannend, mit Franz zusammenzuarbeiten, weil eben die Qualität auch stimmt. Das ist ja immer ganz wichtig im großen World Wide Web mit Beratern. Und wenn ich jemanden empfehlen, dann auf jeden Fall dich. Ja, weil ich weiß, dir. Das Ergebnis stimmt. Genau. Franz, ich danke dir, dass du dabei warst, dass du heute Rede und Antwort gestanden hast und meine ganzen Fragen, die ich hatte, und meine Neugier befriedigt hast. Und ich hoffe, auch du draußen konntest was mitnehmen, hast Ansätze, Inspirationen oder auch Perspektiven kennengelernt, und hoffentlich gehst du jetzt her und überprüfst mal, was deine Bedarfsgruppen und deine Angebote sind, und guckst mal, ob das bei dir sitzt. Und wenn nicht, kannst du gerne auf Franz oder mich zukommen. Franz, hast du noch einen letzten Gedanken, den du loswerden möchtest an die Zuschauer?
Ich fände es total super, wenn mehr Leute sich darüber Gedanken machen würden, wie sie denn gerade diese nicht-Performance-Marketing-orientierten Kanäle nutzen können, also zum Beispiel Social Media Management auf allen Ebenen, wie es eben Claudia macht, und auch dort eben mit einem ja doch eher wissenschaftlichen Ansatz rangehen und gucken können, naja, wie kann ich denn mein Unternehmen irgendwie effizienter machen, dass ich weniger Geld an Google, Facebook und so weiter rüberschieben muss, dafür trotzdem mehr Kunden habe, die mich vielleicht auch glücklicher machen und dann schlussendlich mehr Geld übrig bleibt, womit ich nicht nur mir selbst irgendwie schöne Dinge leisten und erfüllen kann, sei es Lebensstandard oder weniger arbeiten oder was auch immer, sondern vielleicht auch anderen irgendwie was Gutes tun kann. Deswegen ja. Möchte ich auch euch ganz herzlich dazu einladen, mal über diese Nicht-Performance-Marketing-Kanäle nachzudenken. Und auch wenn ich dort jemanden empfehlen würde, wäre meine erste Anlaufstelle mal Claudia, weil die da halt mal erstmal ganz breit denkt.
Dankeschön. So, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich freue mich, dass heute Franz da war. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Wenn dich die Podcast-Folge weitergebracht hat, bewerte den Podcast mit 5 Sternen. Damit zeigst du anderen Hörern, dass es sich lohnt, den Podcast zu hören. Und mir machst du damit eine Riesenfreude.